Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. In der heutigen News-Ausgabe geht es um Hattricks, es geht um Spieler, die ihren Vertrag aufgelöst haben, es geht um Sperren, es geht um vieles, vieles mehr. Jede Menge Themen heute in der Ausgabe. Und bevor wir damit loslegen, von mir nochmal der Hinweis, ihr könnt dem Podcast helfen auf vielen verschiedenen Wegen. Zum einen, wenn ihr wirklich finanziell irgendwie unter die Arme greifen wollt, dann könnt ihr das Ganze machen über PayPal. Einmal per einmalige Unterstützung paypal.me/sportpassion.de oder über steadyhq.com/sportpassion sind die beiden Möglichkeiten, wo ihr dort etwas machen könnt. Ansonsten gilt wie immer, abonniert den Podcast, abonniert auch meine Social Media Feeds, sei das auf Instagram, X oder eben auch sehr, sehr gerne auf Blue Sky. Ihr habt das auch schon mal angeführt bei X natürlich. Fühle ich mich da nicht besonders wohl auf der Plattform mittlerweile. Auf der anderen Seite ist es eben nun wirklich noch so, dass zum einen viele Journalisten, viele Teams, viele Sender und ähnliche eben, die dann in dem Bereich tätig sind, andere Podcasts, andere Newsmaker, Influencer im Bereich NHL, wie auch immer ihr das nennen wollt, eben dann dort noch unterwegs sind. Und deshalb ist das dann auch noch eine Plattform, aber sehr, sehr gerne, wie gesagt, auch auf Blue Sky. Ihr habt die Möglichkeit, auf den diversen Kanälen auch mit mir in Verbindung zu treten. Ihr könnt das Ganze dort eben machen per Message. Ihr könnt das Ganze machen dann auch über eine E-Mail info@sportpassion.de. Und es gilt wie immer, abonniert den Podcast bei eurem Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Bewertet den Podcast, da könnt ihr mir sehr, sehr mithelfen. Geholfen haben den Buffalo Sabres im Spiel gegen die Boston Bruins beim 7:2 Tage Thompson und JJ Paterka. Die haben beide einen Hattrick erzielt und das waren die ersten beiden Buffalo Sabres Spieler seit 2008. Derrick Roy und Drew Stafford waren das im Januar 2008, die zuletzt dann in einem Spiel zwei Spieler waren, die einen Hattrick für die Sabres erzielt hatten. Am gleichen Abend Wyatt Johnston auch noch mit drei Toren, unter anderem dem Overtime-Winner, einem Natural Hattrick für die Dallas Stars. Kommen wir in die Rubrik Verträge und bei den Verträgen gab es eine kleine Überraschung. Brandon Saad hat in beiderseitigem Einvernehmen mit den St. Louis Blues seinen Vertrag aufgelöst. Der hat immerhin noch einen Gegenwert von $5 Millionen gehabt, dieser Vertrag. Aber Brandon Saad kam wohl mit der Art von Jim Montgomery nicht zurecht. Ihm hat wohl die Spielzeit nicht gepasst in St. Louis, wobei das jetzt nicht so wenig war. 14 Minuten waren es zum Beispiel dann im Januar. Also da hatte er sogar im Dezember weniger Eiszeit. Ja, schon teilweise ein bisschen erstaunlich. Aber gut, es hat nicht mehr gepasst in St. Louis. Er hat seine Rolle da nicht mehr gesehen. Er hat da keine Zukunft gesehen. Hat den Vertrag eben dann entsprechend aufgelöst und hat bei den Vegas Golden Knights unterschrieben. Einen Einjahresvertrag, 1,5 Millionen. Zum einen ist es natürlich für die St. Louis Blues erstmal ganz gut, weil sie Gehalt einsparen, weil sie ein bisschen Platz jetzt unterm Salary Cap haben. Weiß ich nicht, ob die zur Trade Deadline irgendwas Großes planen, aber wenn ich das richtig grob in Erinnerung habe, dann sind sie eigentlich im Prinzip in dieser Niemandsland-Gegend im Moment, wo du nicht wirklich in Richtung Playoff gucken kannst, weil du schon relativ viel Rückstand hast. Genau, sie haben 52 Punkte und das sind mittlerweile schon 7 Rückstand, dazu noch ein Spiel mehr als die Calgary Flames, dazwischen liegen noch die Canucks, also der Zug Playoffs ist schon ein Stück weit vorne und die Blues müssen da schon ein bisschen hinterherrennen. Auf der anderen Seite, die Vegas Golden Knights haben mit Brandon Saad einen Spieler reinbekommen, der ihnen da schon ein bisschen auch über Verletzungsprobleme mithelfen kann und der einfach dann auch dafür sorgt, dass sie ein bisschen mehr Tiefe haben, ist der Kader komplett. ist er ein Viertreihenspieler, ansonsten kann er vielleicht auch etwas höher spielen, aber das ist ein guter Deal für die Vegas Golden Knights und für ihn selber gut, muss man sehen, was jetzt im Sommer bei rauskommt. Klar, du verzichtest auf knapp 5 Millionen an Cash, das ist erstmal schon ein kleines Risiko. Auf der anderen Seite, die 1,5 Millionen fangen ja schon mal ein Stück weit was auf. Er hat ja die letzten Jahre auch gut verdient, war ja jetzt auch nicht so, dass er da einen schlechten Vertrag hatte und vielleicht kann er sich über einen guten Lauf in den Playoffs und die Playoffs zumindest wird er ja mit den Vegas Golden Knights auf jeden Fall erreichen, dann auch präsentieren fürs nächste Jahr und dann einfach da nochmal einen Vertrag abschließen, der vielleicht nicht so hoch oder wahrscheinlich nicht so hoch sortiert sein wird wie das, was er hatte, aber trotzdem eben dann über eine Laufzeit von, weiß ich nicht, 2-3 Jahren das Ganze ein bisschen kompensieren wird, was er jetzt an Verlust hat durch die Vertragsauflösung. Dann, ja, im Bereich Verträge würde ich mal sagen, liegt das Ganze, was die Seattle Kraken gemacht haben. Die Kraken haben Philipp Grubauer in die AHL geschickt. Sie haben ihn gewaved. Und das ist natürlich eine Geschichte, die sehr, sehr bitter ist, aber irgendwo auch verständlich. Ich habe die letzten Jahre ja immer mal wieder darüber geredet, dass Philipp Grubauer also einer der Torhüter ist, wenn nicht sogar oft dann auch leider der Torhüter mit dem schlechtesten Goal Save Above Expected Wert. Ich will einmal heute reinschauen, wie der aktuelle Stand ist. Ich glaube, er war auch wieder ganz weit unten. Ich weiß nicht, ob er jetzt tatsächlich am Ende der Liga war. Ja, er war wieder am Ende der Liga. Minus 17,5 Tore bei 21 Spielen. Also das ist schon wirklich, wirklich schlecht einfach. Und Seattle hat da eben so ein bisschen jetzt ja ein Stück weit die Notbremse gezogen. Grubauer ist jetzt in der AHL. Den Vertrag haben sie damit zumindest ein bisschen einfacher insoweit oder erträglicher gemacht, weil nicht alles von den 5,9 Millionen jetzt auch zählt. Da gibt es einen Penalty von 4,75 Millionen. Das heißt, ein kleiner Teil seines Gehaltes fällt dann weg. Ein bisschen mehr Salary Cap Space haben sie und ansonsten sind Steska und Joey Decourt eben die beiden, die jetzt da das Torhüter-Duo bilden, die zusammen übrigens unter 2 Millionen verdienen. Also das muss man eben dann auch nochmal sagen. Das ist quasi ein Drittel, beide Torhüter zusammen verdienen jetzt quasi ein Drittel von dem, was Philipp Grubauer bekommt. Wie gesagt, super Typ, auch super nett. Wir hatten ihn ja auch hier quasi schon mal, habe mit ihm auch selber schon persönlich Interviews geführt, aber die Leistungen waren einfach in den letzten Jahren nicht gut und das ist sicherlich nicht das, was man sich vorgestellt hat. Auch ja ein deutliches Zeichen, dass kein anderes Team ihn auf dem Waiver-Draft verpflichtet hat. Warum auch? Ich meine, wenn wir uns die letzten Verträge anschauen für Torhüter, für Thompson zum Beispiel, für Blackwood, die lagen ja in einem ähnlichen Bereich von 5 bis 6 Millionen, aber für Torhüter, die aktuell Leistungen bringen, also zum Beispiel bei Blackwood 2 Shutouts hintereinander, Thompson hat die Capitals zum besten Team der Eastern Conference gemacht in dieser Saison und Grubauer ist eben weit, weit entfernt davon und deswegen sehr, sehr traurig natürlich für ihn, sehr, sehr traurig auch aus deutscher Sicht, weil man ihn eben nicht mehr in der NHL sieht, in der AHL schon, da waren die Leistungen jetzt am Anfang wohl ganz gut, ich habe jetzt mir die Zahlen im Detail gar nicht rausgesucht, ist glaube ich auch nicht so wichtig, sondern es geht erstmal darum, da Stabilität in seine Leistung reinzubekommen. Vielleicht wird er an der einen oder anderen Stelle doch nochmal hochgezogen, wenn die anderen verletzt sind, was man da natürlich nicht wünscht, aber für Grubauer wäre es schon schön. Und dann muss man einfach auch sehen, was passiert mit dem Vertrag. Gibt es einen Buyout? Gibt es da irgendetwas anderes, was da passieren kann? Kann er vielleicht nochmal irgendwo dann reinrücken bei einem anderen Team? So ähnlich, wie das jetzt Brandon Saad gemacht hat. Natürlich andere Situation, aber es wäre Philipp Grubauer schon zu wünschen, dass diese Phase jetzt aktuell nicht der Abschluss seiner NHL-Karriere ist und dass er vielleicht dann auch nochmal irgendwo anders unterkommt und sei es als Backup und dann nochmal einen etwas positiveren Abschluss für seine NHL-Karriere hätte, denke ich, die ja immerhin mit einem Stanley Cup gekürt wurde zum Beispiel und die ja auch mit einer Vezina-Trophy-Nominierung mit dabei war, damals in Colorado, also von daher war eben natürlich nicht alles schlecht bei Philipp Grubauer und natürlich aus deutscher Sicht wäre es auch schön, wenn er seine Form findet im Hinblick dann auch auf die Eishockey-Weltmeisterschaft. Gehen wir rüber in die Rubrik Verletzungen. Da gibt es von den Montreal Canadiens die Meldung, dass sich Verteidiger Caden Gooley einen Riss des Quadrizeps zugezogen hat. Der wurde auch direkt repariert und er fällt jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit aus. Bei den Avs gibt es die Meldung, dass Jared Bednar sagt, Valeri Nichushkin wird wahrscheinlich nicht vor dem Four Nations Face-Off Break zurückkommen. Sheldon Keefe hat verkündet bei den New Jersey Devils, dass Nico Hischier week to week ist und dass man dann eben sehen muss, wie er sich fühlt, also auch da eine Verletzung. Miro Heiskanen ist verletzt bei den Dallas Stars, der hat auch eine Verletzung, die als week to week deklariert wird. Da sollte es am Montag, also gestern, eine Untersuchung geben in New York, habe ich aber jetzt noch keine Neuigkeiten zu gehört. Das heißt also, er wird auf jeden Fall erstmal ausfallen und er wird wahrscheinlich auch das Four Nations Face-Off verpassen, wie einige andere Spieler auch. Und da war es schon so, dass Pete DeBoer angedeutet hat, dass Heiskanen vielleicht auch eine Knieoperation braucht. Und das klingt natürlich während der Saison nicht so besonders gut. Und es war zu dem Zeitpunkt dann auch noch nicht ganz klar. Und deswegen wartet man auf das Untersuchungsergebnis aus New York, ob Heiskanen jetzt Wochen oder Monate ausfallen wird. Pete DeBoer meinte aber, es wird wahrscheinlich nicht das Saisonende bedeuten, was auch immer das dann heißt an der Stelle. Dann Quinn Hughes fällt weiterhin aus oder mal wieder aus für die Vancouver Canucks. Auch da kann man so langsam Zweifel anmelden, ob er denn für die USA beim Four Nations Face-Off auflaufen wird. Jeff Petrie wurde operiert von den Detroit Red Wings und der wird 6 bis 8 Wochen fehlen und Kirill Marchenko von den Blue Jackets, der hatte eine absolut unglückliche Verletzung im Spiel gegen die Dallas Stars, der wurde von einem Puck getroffen, der vom eigenen Mann, meine ich, rausgeschossen wurde auf die Bank und hat den dann eben ja ans Kinn bekommen und da ist ihm tatsächlich der Kiefer gebrochen, er ist dann auch jetzt in Dallas erstmal geblieben, nachdem die Columbus Blue Jackets da ihr Auswärtsspiel verloren haben. Und das ist also auch schon etwas, wo man echt sagen muss, das ist schon sehr, sehr bitter, dass eben da entsprechend bei so einer Aktion dann einem der besten Spieler, dem Topscorer aktuell der Columbus Blue Jackets, sowas passiert. Also die können irgendwie auch nicht mal 1-2 Wochen ohne Verletzung bleiben. Das ist auch eine ganz, ganz bittere Geschichte da, wo immer wieder dann auch Spieler ausfallen, die ja in Rollen nachgerückt sind. Es war jetzt auch nicht unbedingt zu erwarten, dass Marchenko da der Topscorer ist. Und umso schlimmer dann insgesamt auch für die Franchise, dass er da ausgefallen ist jetzt und auch dauerhaft erstmal ein bisschen ausfallen wird. Auch da geht man von, sage ich jetzt mal, 4 Wochen ungefähr aus mit gebrochenem Kiefer. Und um noch kurz bei den Columbus Blue Jackets zu bleiben, die wahrscheinlich am schlimmsten klingende Verletzung oder Verletzungssequenz, die hatte James Van Riemsdyk am vergangenen Wochenende. Der hat 4 Zähne verloren und hat 30 Stiche gebraucht, weil er von Ian Cole einen hohen Stock bekommen hat. Das war am Freitag gegen Utah. Und die Zähne wurden dann weggemacht. Es wurde genäht. Er ist danach wieder zurückgekehrt in das Spiel. Hat dann noch bei einem Tor eine Vorlage mitgehabt. Und bei einer Röntgenaufnahme haben sie dann festgestellt, dass in dem Gewebe, was sie zugenäht haben, ein Zahn drin war. Also mussten sie das wieder aufmachen, den Zahn rausnehmen und dann nochmal zunähen. Dann haben sie, glaube ich, auch noch eine Wurzelbehandlung und alles Mögliche gemacht. Und er kann nur durch einen Strohhalm essen zum Zeitpunkt, hat aber dann im nächsten Spiel in Dallas trotzdem noch gespielt. Also wer irgendwann mal sagt, was sind die härtesten Spieler im Sport, da müssen Hockeyspieler also ganz, ganz vorne mit dabei sein. Das hört sich für mich wirklich sehr schmerzhaft und auch gehöriges Stück weit ekelig an. Janne Gourde wird den Seattle Kraken 5 bis 7 Wochen fehlen. Der musste sich einer Leistenoperation unterziehen, hat einen Leistenbruch und fällt da auch weiterhin aus. Fällt mir ein, ich habe was vergessen beim Thema Verträge. Tony DeAngelo ist wieder in der NHL, nachdem er ja eine Zeit lang drüben in Russland, beziehungsweise hier in Russland, auf diesem Kontinent aktiv war in der KHL. Tony DeAngelo hat einen Einjahresvertrag fürs Minimumgehalt bei den New York Islanders unterschrieben und kehrt damit dann wieder in die NHL zurück. Zuletzt ja dann aktiv 2023-24 wieder für die Carolina Hurricanes. DeAngelo damit wieder zurück in der NHL. Jonathan Quick hat als erster amerikanischer Torhüter 400 Siege in der NHL vollendet. Am Sonntag im Spiel gegen die Vegas Golden Knights. Wichtiger Sieg für die New York Rangers. Und in dem Fall dann auch JT Miller. 2 Spiele, 4 Punkte, auch direkt gepunktet und gescored, auch direkt gegen die Boston Bruins. Das Spiel haben sie allerdings verloren. Also da hat man so ein bisschen Fluch und Segen gesehen. Er ist sicherlich jemand, der ihnen einen offensiven Punch geben kann. Aber wenn das gesamte Team nicht funktioniert, dann nützen also auch diese Einzelleistungen in Anführungsstrichen von JT Miller nichts. Aber Glückwunsch an Jonathan Quick, 400 Siege. Und er war ja letztens schon der siegreichste Torhüter geworden, nachdem er Ryan Miller überholt hat. Der hat 391 Siege und jetzt ist er eben mit 400 Siegen der Erste, der die 400er-Marke überspringt. Und er dürfte da, sage ich jetzt mal, zumindest auch noch 2-3 Jahre bleiben. Denn die Torhüter dahinter, die sind alle nicht mehr aktiv. Und Connor Hellebuck, der ist derjenige, der dann wahrscheinlich irgendwann diese Bestmarke knacken dürfte. 308 Siege hat Hellebuck, aber wenn man dann eben sieht, dass Quick ja durchaus noch aktiv ist aktuell und vielleicht noch, sagen wir mal, maximal 10 Siege vielleicht dieses Jahr noch dazu bekommen wird, wahrscheinlich eher weniger, ist es so, dass Hellebuck da also auf jeden Fall auch aufholen wird. Dann gibt es aktuell im Prinzip minütlich Neuigkeiten zum Four Nations Face-Off. Und zwar ist es so, dass zum einen erstmal die Kapitäne der einzelnen Teams festgelegt wurden. Das ist bei den Amerikanern Austin Matthews von den Maple Leafs, bei den Kanadiern Sidney Crosby von den Penguins, bei den Finnen Alexander Barkov von den Panthers und Viktor Hedman ist der Kapitän der Schweden. Ja, natürlich bekanntlich bei den Tampa Bay Lightning unterwegs. Und dann gibt es ein paar, ja, ich werde jetzt nicht hier alle aufführen. William Carlson fällt zum Beispiel aus, Ricard Raquel rückt nach. Für Jacob Markström ist Samuel Örson von den Philadelphia Flyers in den Kader der Schweden gerückt und so weiter. Das wird jetzt auch die nächsten Tage noch so weitergehen, bis dann der Break ist ab dem 12. Februar. Und bis dahin werden eben die Kader sich noch so ein bisschen zurechtruckeln. Natürlich eben auch immer vor dem Hintergrund von Verletzungen. Wenn man jetzt eben sieht, Miro Heiskanen und Jani Hakanpää zum Beispiel fallen ja aus bei den Finnen. Und dann ist es da natürlich so, dass da eben dann entsprechend auch verschiedene andere Spieler nachrücken werden. Deswegen würde ich da jetzt erstmal auch so ein bisschen noch abwarten, bis dann da auch das Turnier beginnt. Es gab Positives zu vermelden für einige Spieler. Und zwar war es so, dass Dustin Wolf von den Calgary Flames, der Rookie des Monats Januar geworden ist. Er hatte 7 Siege in 10 Spielen, 2,32 der Gegentorschnitt, 92,2% die Fangquote. Verdiente Auszeichnung, denke ich. Es ist auch so, dass im Moment, glaube ich, die NHL da auch so ein bisschen Wert drauf liegt, das Ganze zu verteilen. Wir hatten Mitchkov, wir hatten Celebrini und wir hatten dann auch Hudson und jetzt ist es eben dann in dem Fall Wolf, der da als Rookie of the Month im Januar ausgezeichnet wurde. Die Spieler des Monats Januars, das waren Zach Werenski, Logan Thompson und David Pastrnak. Bei Werenski ist es so, dass der sich ganz, ganz stark mittlerweile ins Rennen um die Norris Trophy mit reingespielt hat. Er hatte 17 Punkte in 14 Spielen als Verteidiger, sehr, sehr gut unterwegs, dabei auch 6 Tore, also das ist ja auch schon bemerkenswert. Logan Thompson von den Washington Capitals, der hatte 8 Siege und nur einmal hat er nach, weiß gar nicht, Overtime oder Penaltyschießen verloren. 1,48 der Gegentorschnitt, 94,7%, 2 Shutouts in insgesamt 9 Partien. Er war derjenige, der die Washington Capitals im Januar ja zu dieser sehr, sehr guten Bilanz geführt hat, und denn offensiv haben sie so ein bisschen gekriselt, läuft nicht mehr ganz so gut wie noch in den ersten Monaten, und Logan Thompson war derjenige, der da die Versicherung war hinten immer im Tor, und der hat ja dann auch entsprechend seinen neuen Vertrag bekommen. Und der erste Star im Monat Januar, das war David Pastrnak von den Boston Bruins. Der hatte die meisten Tore, 11, und die meisten Punkte, 24 insgesamt in 14 Spielen. Also nochmal 24 Punkte in 14 Spielen, das ist schon sehr, sehr gut und dementsprechend da auch verdient. Und wenn wir einmal nochmal reinschauen in die Woche, die jetzt abgelaufen war, also die Auszeichnung für die Woche, die am Sonntag endete, dann ist da zum einen Jake Sanderson von den Ottawa Senators zu nennen, der in 2 Spielen 6 Punkte hat. Der zweite Star war auch ein Thompson, aber ein anderer, nämlich Tage Thompson, der hatte 8 Punkte in 3 Spielen, dabei 4 Tore, also richtig, richtig heiß geworden. Leider wird er vielleicht die nächsten Male nicht spielen, auch da muss ich gleich noch zur Verletzung dann kommen. Und Ilya Sorokin, der war die Nummer 1 in der Woche, 3 Spiele, 3 Siege, 95er Fangquote, 1,33 der Gegentorschnitt, das war der Hauptstar der letzten Woche. Ja, und Tage Thompson ist ein gutes Stichwort, wir kommen in die Kategorie Strafen, Sperren, dumme Aktionen und wir fangen mal an mit einem Check to the Head von Stefan Nason im Spiel der New Jersey Devils gegen die Buffalo Sabres, gegen eben jenen Tage Thompson. Also Thompson hat sich bei diesem Check eine Verletzung zugezogen, der wird jetzt erstmal mindestens eine Partie aussetzen und der Check war für mich suspensionwürdig. Nason hat dann einen Match-Penalty bekommen, der Check war gegen den Kopfbereich für mich. Thompson war da auch in einer vulnerable Position. Ja, die hat er sich so ein bisschen ein Stück weit selber zuzuschreiben. Das ist mir schon klar. Und er ist auch ein relativ großer Spieler. Muss mal kurz gucken. Ich weiß gar nicht, wie groß Nason ist in dem Vergleich. Also sind 12 cm Unterschied. 1,97 Tage Thompson. 1,85 wird hier bei Stefan Nason angegeben. Trotzdem ist das für mich ein Check, der überflüssig ist. Das hätte er anders lösen können. Und dementsprechend weiß ich nicht, warum man dann da nicht danach noch eine Sperre ausspricht. Natürlich hat er die 5 plus Spieldauer bekommen, aber für mich ist das eine Aktion, wo du mindestens ein oder zwei Spiele Sperre ihm aufdrücken musst. Ich finde auch ein Fein gehört immer mit dazu. Ich verstehe halt immer nicht, warum das nicht dann auch von der NHL mit berücksichtigt wird, denn letzten Endes ist es ja dann so, dass Nason eben kein Repeat Offender ist, obwohl er ja einen Hit in einem Spiel hatte, wo der Kopf getroffen wurde. Also so richtig erschließt sich mir diese ganze Liste und wenn man dann die Akten nachher betrachtet, sozusagen der Spieler, das erschließt sich mir nicht. Das ist für mich immer alles sehr unkonstant und auch nicht dann in dem Sinne nachvollziehbar von einem Fall zum anderen. Also für mich ist das ein Hit to the Head. 1 bis 2 Spiele Sperre wären für mich da okay gewesen und dann hätte man die Geschichte auch sauber erledigt. Gut, ist in dem Fall nicht passiert, aber es gab einen anderen Fall, da gab es jetzt eine Sperre und das ist für mich so im Moment die Aktion dümmste der Saison, würde ich mal einfach sagen. Was ist passiert? Spiel der Minnesota Wild bei den Ottawa Senators. Es stand 0-3, es gab vorher schon eine Aktion zwischen Tim Stütze und Ryan Hartman von den Minnesota Wild. Da hat Hartman einen Check gefahren gegen Stütze, Stützler hat sich mit einem zweihändigen Stockschlag revanchiert, da haben beide eine Strafe für bekommen, zum einen quasi als Schwalbe für Ryan Hartman, weil er da ein bisschen mehr draus gemacht hat und eben für den Slash von Tim Stützle. Es ist dann so gewesen, dass die beiden sich auch ordentlich mit Trash-Talk bedacht haben, als sie dann auf der Bank gesessen haben und dann gab es kurz vor Ende des zweiten Drittels ein Face-Off. Und da war es so, dass Ryan Hartman eben gegen Tim Stützle bei diesem Face-Off war. Das Face-Off wurde noch gar nicht von irgendeinem von beiden gewonnen, sondern beide haben eine Aktion so halb gehabt und Stützle lehnt sich dann vor, der Puck liegt noch unten in der Mitte auf dem Bullykreis und Hartman drückt mit seinem gesamten Körper auf Stützle, der vollkommen wehrlos ist, der lehnt sich halt nach vorne, hat auch den Schläger so zur Seite und weil Hartman sich halt voll auf ihn drauf lehnt und ihn runterdrückt, fällt Stützle mit dem Kopf zuerst aufs Eis, eine absolut üble Aktion, ganz, ganz schlimm, sieht auch ganz, ganz schlimm aus, finde ich, in der Zeitlupe, ohne dabei noch zu berücksichtigen, was dann danach kommt. Stütze fährt dann weg, man sieht, wie er blutet oben an der Schläfe überm Auge, ein richtiger Cut, sehr stark geblutet dann auch. Im Grunde muss man sagen, viel, viel Glück da in der Situation, dass Tim Stütze sich da nicht schwerer verletzt hat, dass er nicht direkt mit dem Gesicht, mit Zähnen, Nase, was auch immer, Gesichtsknochen, wir haben den Kieferbruch eben schon gehabt in einer anderen Aktion, dass er dann nicht in irgendeiner Form dort entsprechend auch sich verletzt hat. Und dann ist es so gewesen, dass Ryan Hartman da erstmal von den Schiris 5 plus Spieldauer bekommt, wegen übertriebener Härte. Und die halten sie dann auch aufrecht, diese 5 plus Spieldauer. Also er ist dann auch raus, das stand 3-0, das Spiel endete dann 6-0 für die Ottawa Senators. Die haben auch 3 Tore in dieser 5-minütigen Überzahl gemacht. Da war zwischendrin auch noch ein 5-gegen-3 Überzahlspiel, aber innerhalb dieser 5 Minuten haben sie 3 Treffer gemacht. Und danach gab es dann vom Department of Player Safety die Meldung, dass Ryan Hartman ein sogenanntes In-Person-Hearing bekommen kann. da die Minnesota Wild in Boston waren, meine ich, hätte er auch hinfahren können nach New York und sich dann da quasi persönlich im NHL-Office verteidigen. Er hat, glaube ich, dann vorgezogen, das Ganze per Zoom-Call zu machen. Auf jeden Fall kam am Ende raus, dass er eine Sperre von 10 Spielen bekommt. Und wenn man sich dieses Video anschaut für die Sperre von Ryan Hartman und vor allem, wenn man auch zuhört, dann merkt man, glaube ich, wie genervt das Department of Player Safety von Ryan Hartman ist. Der hat mittlerweile in seiner NHL-Karriere 5-mal eine Sperre bekommen. Er hat 7-mal eine Strafe bekommen. Er hat zuletzt eine Sperre bekommen für 3 Spiele, weil er einen Schläger in Richtung eines Offiziellen geworfen hat. Also er ist der Repeat-Offender unter den Repeat-Offendern so ungefähr. Und es wird auch explizit in diesem Video nochmal angeführt, dass er ungefähr alle 60 Spiele irgendwie eine Strafe oder eine Sperre bekommt. Und man hat offensichtlich die Schnauze voll von Ryan Hartman, um das so deutlich zu sagen. Und er bekommt jetzt 10 Spiele Sperre, für mich absolut gerechtfertigt. Hätte von mir aus auch noch mehr sein können. Er hätte durchaus auch in 15 oder 20 Spiele Sperre reingehen können, weil er es nicht lernt und weil das eine Aktion ist, die dermaßen fies und übel ist. Also ein Gegenspieler, der sich nach vorne beugt, der mit dem Kopf so einen halben Meter über dem Eis ist, den dann da reinzudrücken, aufs Eis zu checken. Also das ist schon das Übelste mit, was du machen kannst, auch im Hinblick auf Kopfverletzung, habe ich gesagt, Nackenverletzung, was auch immer da alles möglich ist, wenn er sich da voll drauf lehnt. Also das ist wirklich sehr, sehr schlimm, was Ryan Hartman da gemacht hat und an der Stelle eben dann auch eine absolut, absolut berechtigte Sperre für ihn. Was gab's Positives sonst noch? Landon Sleggard hat das schnellste Tor in der Geschichte der Chicago Blackhawks erzielt, die ja nun schon relativ lange in der NHL sind, Original Six Franchise, und zwar nach 7 Sekunden gegen die Florida Panthers. Allerdings haben sie das Spiel dann trotzdem verloren, aber dieses Tor war schon sensationell. Im Grunde, wie man sich das so vorstellt, Face-Off, dann geht der Puck irgendwie nach hinten zu den Panthers und Sleggard geht hinterher, erobert den und macht dann eben da auch einen schönen Treffer gegen Sergei Bobrovsky, und das muss man ja auch erstmal nach 7 Sekunden so eiskalt machen. Also da sehr, sehr schöner Treffer, hat aber dann am Ende den Chicago Blackhawks nichts gebracht. Und dann kommen wir in die Rubrik für euch oder beziehungsweise von euch gestaltet, E-Mails und Feedback, und da gab es eine kurze Nachricht, die hatte ich schon gelesen, habe ich aber noch nicht drüber gesprochen, und zwar gab es die Nachricht von Mario aus Wien. Der hat mir geschrieben mit dem Topic: Rangers are back. Hi Lars, nach dem heutigen 6-1 der Rangers gegen die Flyers musst du die Rangers im nächsten Pod erwähnen, weil New York Rangers ist sowas von back. Mit dem Spiel am Samstag um 21.30 Uhr gegen Boston steht bereits das nächste Rivalry-Game am Start. Das war die Partie, wo dann JT Miller mit dabei war, zu dem Zeitpunkt, wo er mir geschrieben hat, 7-0-3 in den letzten 10 Spielen und stand heute nur mehr ein Punkt aus dem Wildcard-Spot raus. Und das war das, was er da geschrieben hat, sich danach, glaube ich, noch in der zweiten E-Mail und also quasi entschuldigt, wenn die E-Mail so direkt formuliert ist. Ja, warum denn nicht? Natürlich fordernd, warum denn nicht? Also das fand ich gar nicht schlimm. Mir ist lieber, ihr schreibt mir solche E-Mails, hey, red mal über mein Team, schreib mal über das Thema. Sehr, sehr gerne. Damit kann ich arbeiten. Also das habe ich überhaupt nicht negativ empfunden. Ich sage immer wieder, ihr sollt euch melden, ihr sollt Feedback geben. Das war jetzt in den Tagen rund um die Trades ja auch so. Die habe ich übrigens nicht erwähnt. Also all diejenigen, die sich jetzt hier eingeschaltet haben und hören wollen, hey, wie ist denn die Analyse von mir zum JT Miller Trade? Hört euch die letzte Folge an. Da gibt es, glaube ich, einiges zu dem Thema, aber ansonsten, wie gesagt, sehr, sehr gerne Feedback, und natürlich hat der Mario da recht, dass die New York Rangers wieder mit dabei sind im Rennen um die Wildcard-Plätze in der Eastern Conference. Liegt allerdings auch daran, dass die Eastern Conference ziemlich schlecht ist, würde ich mal so sagen, wenn man mal vorne von den Washington Capitals absieht, die da sich so einen schönen Puffer schon von 8 Punkten geholt haben. Ansonsten sind alle Teams da nicht so wirklich gut und konstant drauf, aber eben die Rangers sind jetzt wieder mit dabei. 54 Punkte haben sie aktuell, 59 die Columbus Blue Jackets. Die Rangers haben ein Spiel weniger zu dem Zeitpunkt. Also da ist schon noch was drin. Da sind aber auch viele andere Teams noch mit dabei. Also eigentlich nur die Buffalo Sabres sind wirklich schon richtig raus aus dem Rennen um die Playoff-Plätze. Und selbst die haben ja zum Schluss nicht so schlecht gespielt. Was bei den Rangers stimmt, ist, dass sie seit Jahresbeginn wirklich gut unterwegs sind. Wenn man sich das Ganze dort anschaut, Da haben sie 21 Punkte geholt aus 16 Spielen, 9 Siege mit dabei, dreimal zumindest noch einen Extrapunkt in der Overtime oder im Penaltyschießen. Trotzdem muss man da auch sagen, sie sind einfach nicht das Spitzenteam, was man vor der Saison erwartet hat. Vielleicht ist es aber auch einfach so gewesen, dass sie eben letzte Saison so ein bisschen über die Verhältnisse gespielt haben mit dieser President's Trophy Saison und dass dieses Jahr eben vieles nicht läuft. Einige Probleme waren hausgemacht, zum einen dadurch, dass die Spieler nicht gut gespielt haben, aber dann eben diese Stimmung und so weiter. Ja, meine Meinung zu den Rangers und das, was ich vielleicht auch durch JT Miller erwarte, das habt ihr dann vielleicht schon gehört in der letzten Folge. Wenn ihr das nicht gemacht habt, hört euch die Folge noch an. Und was man eben sagen muss, das Wochenende hat schon gezeigt, was da möglich ist. Er kann Tore machen, er kann auch das Team weiterbringen, auch durch Vorlagen, aber ob das dann konstant reicht und ausreichend ist, um sehr, sehr weit in den Playoffs, um überhaupt in die Playoffs zu kommen und um dann sehr, sehr weit zu kommen, das ist eben noch so ein bisschen fraglich. Ich glaube, dass sie einfach aufgrund von Igor Shesterkin eine sehr gute Chance haben, in die Playoffs reinzukommen. Und ansonsten muss man eben abwarten, wenn aus welchem Grund auch immer dann Chris Kreider vielleicht mal wieder heiß läuft und viele Tore macht, wenn Panarin seine fast schon klassische Playoff-Schwäche vielleicht auch mal überwindet, dann ist da was möglich bei den New York Rangers. Als Titelkandidaten würde ich sie immer noch nicht sehen. Also da fehlt mir einfach noch ein Stück weit ein bisschen was. Und das ist auch, glaube ich, so in der Abwehr auch. Da sind noch ein, zwei Spieler, die dann da fehlen, um wirklich konstant gut besetzt zu sein. Sie haben auch nicht die Erfahrung des Gewinnens. Also zum Beispiel die Panthers sind aktuell in der Tabelle sowieso besser platziert, aber ich glaube eben auch, die haben in den letzten Jahren auch gelernt, wie man gewinnt. Und ja, die Saison der Panthers ist jetzt auch nicht überragend, aber die wissen halt, naja, wenn wir halbwegs vernünftig in die Playoffs kommen, dann können wir eben auch wieder das Finale erreichen. Und das haben die Rangers nicht. So gut das jetzt war mit zweimal Eastern Conference Final, das muss man eben auch sagen, sie haben das Finale noch nicht erreicht und den Titel eben mittlerweile auch seit 94 nicht mehr gewonnen. Ich schaue mir gerade bei Amazon diese Serie Game 7 an. Da ist unter anderem ein Spiel dabei, das Game 7 87 zwischen den Flyers und den Edmonton Oilers. Und jetzt hatte ich gerade angefangen, Game 7 1994, die New York Rangers gegen die Vancouver Canucks. Da habe ich übrigens so überlegt, wenn man so eine Chance hätte, ist jetzt übrigens komplett off-topic, aber warum denn nicht, ist ja jetzt auch hier der E-Mail- und Feedback-Blog, da kann man, glaube ich, auch teilweise mal off-topic gehen. Also ich habe mir so überlegt, wenn man jetzt sagen könnte, hey, du hast die Chance, einmal in der Zeit zurückzureisen zu irgendeinem Sportereignis deiner Wahl. Ich glaube, da wäre dieses Finale Game 7 1994 New York Rangers zu Hause gegen die Vancouver Canucks relativ weit oben auf meiner Liste. Natürlich Miracle on Ice, da gibt es sicherlich andere Dinge. Summit Series in den 70ern, da wären schon ein paar Spiele dabei, wo man hinreisen könnte. Aber 94 eben dieses Spiel 7. Dann mit dem Sieg der New York Rangers nach 54 Jahren, das wäre schon gut, aber mittlerweile muss man ja auch schon sagen, es ist seitdem auch schon wieder viel, viel Zeit den Hudson River runtergeflossen und die New York Rangers haben schon länger keinen Titel. Es sind noch keine 54 Jahre, aber man nähert sich da eben auch schon wieder an. Also schauen wir mal, was ja, dann da zu erwarten ist, aber sie sind wieder im Rennen um die Playoffs. Da hat Mario recht. Tja, ansonsten habe ich auf meinem Notizzettel jetzt hier aktuell nichts mehr stehen. Ich schaue nochmal einmal hier rüber in die ein oder andere Newsseite, ob ich da was vergessen habe, was jetzt NHL-Themen betrifft. Wie gesagt, alles zum Four Nations Face-Off, das habe ich jetzt ein bisschen unten behandelt. Doch, eine Neuigkeit gibt es noch und zwar ist es wohl so, das Four Nations Face-Off soll ja sozusagen so ein bisschen auch wieder der Auftakt sein in diese Best-on-Best-Turniere und es gab jetzt die Vermutung, dass es vielleicht auch wieder eine Art World Cup of Hockey, eine Art World Cup gibt, was dann in der Sommerpause stattfinden soll. Es sieht aber im Moment so aus, dass es eben nächstes Jahr natürlich die Olympischen Spiele gibt. Und dass da die NHL-Spieler wieder dran teilnehmen, das ist ja dieses Jahr sozusagen so ein bisschen kleines Testturnier oder wieder reinkommen so ein bisschen in den Modus eben, dass die Besten der NHL dann auch in ihren Nationalmannschaften spielen, wobei jetzt eben natürlich da Spieler aus anderen Ligen aktuell nicht mit dabei sind. Und es wird auch wohl 2028 nicht so sein, dass es ein Turnier in der Sommerpause oder vor Saisonbeginn dann geben wird, sondern es scheint so zu sein, dass die NHL und die Spielergewerkschaft auch da wieder mit einem Turnier planen, was dann irgendwo in der NHL-Saison mit stattfindet. Also das sind wohl die Gerüchte, die aktuell dann in der NHL zu hören sind, rund um die Liga zu hören sind, dass es eben kein Sommerpausenturnier geben wird, sondern etwas Ähnliches wie dieses Four Nations Face-Off. Vielleicht kann man dann da ein Team mit reinmachen, was weiß ich, Team Europe, wo dann eben zum Beispiel auch die deutschen Spieler mit dabei sein könnten und so weiter. Das muss man abwarten und da muss man dann schon schauen, wie sich das da entwickelt. Aber wer auf ein Sommerturnier gehofft hat, der wird dann wahrscheinlich enttäuscht 2028. Damit habe ich meinen Zettel jetzt wirklich abgearbeitet und ich habe es ja zu Beginn der Sendung erwähnt. Wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen habt, sehr, sehr gerne. Wurde zu Beginn der Folge alles genannt. Ansonsten schaut einfach in die Shownotes mit rein. Damit ist das alles raus. Dann bleibt mir noch, euch die drei Games of the Week zu nennen. Da versuche ich auch immer so ein bisschen Abwechslung mit reinzubringen. Aber ich glaube, Winnipeg hatten wir letzte Woche schon. Trotzdem finde ich die Paarung ganz interessant, und zwar am Mittwochmorgen um 2 Uhr die Carolina Hurricanes bei den Winnipeg Jets. Könnte eben durchaus auch eine mögliche Paarung für ein Stanley Cup Finale sein. Also ich würde mich über die Paarung zum Beispiel sehr, sehr freuen. Zwei Teams, die da zum einen lange nicht waren und zum anderen noch nie waren bei den Winnipeg Jets. Also das wäre schon eine schöne Finalpaarung. 2 Uhr am Mittwochmorgen europäischer Zeit die Carolina Hurricanes bei den Winnipeg Jets. Und dann nehmen wir mal die Tampa Bay Lightning bei den Detroit Red Wings am Samstag um 19 Uhr. Moritz Seider. Die Detroit Red Wings übrigens das beste Team im aktuellen Kalenderjahr. Sehr, sehr gut unterwegs aktuell. Und Tampa so ein bisschen auch in der Krise. Ist vielleicht da so eine kleine Wachablösung zwischen den Red Wings und den Tampa Bay oder dem Tampa Bay Lightning. Und dann am Sonntagabend oder am Sonntagmorgen, beziehungsweise es ist dann eigentlich am Montagmorgen, ist es dann um 4.30 Uhr das Derby in Los Angeles. Die Anaheim Ducks bei den Los Angeles Kings. 4.30 Uhr am Sonntag oder Nacht von Sonntag auf Montag, so ist es richtig. Die Kings zu Hause gegen die Ducks. Und damit sage ich für heute vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.